Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Jede Nacht im Radio und immer als Podcast. Herzlich willkommen zu Kultur vom Tage. Gerade wird Geschichte geschrieben. Auf eine Weise, dass es der Ukraine nicht gefallen kann. Wir wollen gleich von einer Osteuropa-Historikerin wissen, wie die Zukunft eines überfallenen Landes aussehen kann, das davor steht, vergessen zu werden. Dann gehen wir auf die Berlinale. Ich freue mich auf das Gespräch mit einer Regisseurin, die in ihrem Film Ostdeutsche Wut sichtbar macht. Außerdem hören wir Marion Cotillard, was sie über ihren Film zu sagen hatte, heute im Wettbewerb der Berlinale lief. Und wir sind auch noch an der Schaubühne, wo sich ein bemerkenswertes Drama abspielte. Und wir zeigen Fotos von Künstlerinnen, die so noch nie zu sehen waren. Keine guten Zeiten für die Ukraine, wirklich nicht. Auf der Münchner Sicherheitskonferenz wurde sie von den USA fast schon ausgebotet. Bei möglichen Friedensverhandlungen in den nächsten Tagen, womöglich in Saudi-Arabien, spielt sie offensichtlich nur eine Nebenrolle. Und jetzt berappeln sich die Europäer und wollen am Montag in Paris ihre Position schärfen. Mal sehen. Jedenfalls wird deutlich, der aufopferungsvolle Kampf der Ukrainer um ihre Freiheit wird vermutlich nicht so belohnt, wie sie es sich gewünscht hätten. Franziska Davis ist Osteuropa-Historikerin und jetzt am Telefon. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Vor was für einer Zukunft steht das überfallene Land?
Das ist nicht klar. Natürlich ist die Ukraine steht jetzt vor einer immensen Herausforderung, wenn mit den USA der wichtigste Unterstützer, militärische Unterstützer im Grunde genommen wegfällt. Gleichzeitig ist es jetzt nicht so, dass die Ukraine gar keine Handlungsmacht, gar keine Agency mehr hat. Sie muss ja auch die Vertragsbedingungen, wie auch immer das dann, welche das dann sein werden, oder diesen Diktatfrieden, wir wissen ja noch nicht ganz genau, was da besprochen werden soll, ob sie den akzeptiert oder nicht. Aber ich finde es auch ganz wichtig zu sagen, hier geht es nicht nur um die Ukraine. Also wenn Russland gemeinsam mit Amerika, mit Trumps Amerika, jetzt das Prinzip durchsetzt, dass große Staaten, Imperien auf Kosten der kleineren Länder ihre Interessen ohne Rücksicht auf internationale Friedensordnung, ohne Rücksicht auf internationales Recht durchsetzen, dann bedeutet das auch, dass die Friedensordnung, die uns schützt, uns alle in Europa, eine internationale Friedensordnung, dass die Grenzen souveräner Staaten nicht mit Gewalt verändert werden, zerstört ist. Und das ist dann auch für unsere Sicherheit eine ganz, ganz große Bedrohung.
Das heißt, wir können jetzt ablesen, was hier in den nächsten Tagen und Wochen passieren wird, wie es mit dem Völkerrecht weitergeht, wie es mit dem Umgang mit, Sie haben es gesagt, aggressiven Imperien umgeht. Ist das eine grundsätzliche Zeit, in der wir gerade sind?
Ja, natürlich. Es wäre eine Zäsur, wenn wir jetzt nach der etablierten Nachkriegsordnung nach 1945 wieder eine Situation hätten, wo eine ganz klare Aggression vorliegt, ein ganz klarer Angriff, völkerrechtswidriger Angriff auf ein souveränes Land und dieser Angriff im Grunde genommen dann von einem anderen mächtigen Staat belohnt wird über die Köpfe des Angegriffenen hinweg. Das ist wirklich die Zerstörung der internationalen Friedensordnung. Und ja, das wäre auch für die Europäer eine Katastrophe. Es würde bedeuten, dass Russland im Grunde genommen, und wir müssen uns klar machen, Russland bereitet sich auf einen Krieg eigentlich nicht nur vor, es führt bereits schon auch einen Krieg gegen den Westen, gegen die demokratische Ordnung, gegen Europa, dass Russland dem Ziel, dass Russland derjenige Staat ist, der die Regeln des internationalen Zusammenlebens definiert, ein Stück weit näher gekommen ist. Deswegen sind jetzt wirklich die Europäer gefragt, sich hier ganz eindeutig zu positionieren.
Und wachen die Europäer noch rechtzeitig auf?
Das weiß ich nicht. Ich hoffe es sehr. Aber im Grunde genommen, sozusagen die Geschichte der letzten Jahre, Jahrzehnte könnte man schon fast sagen, da fragt man sich schon, wie viele Warnsignale es eigentlich noch braucht, damit die Europäer aufwachen. Wir hatten die Annexion der Krim 2014, den Angriff auf die Ostukraine, wir hatten die Vollinvasion im Februar 2022. Es zeichnete sich auch ab, dass Amerika sich aus dem transatlantischen Bündnis möglicherweise verabschieden würde, zumindest unter einem Präsidenten Trump. Und trotzdem hat der politische Wille gefehlt, wirklich, dass Europa Verantwortung für die eigene Sicherheit übernimmt. Und diese Frage nach Europas Sicherheit, die Sicherheit von uns allen, die wird gerade in der Ukraine entschieden. Und deswegen ist es auch falsch zu sagen, mich interessiert das jetzt nicht so, was in der Ukraine vor sich geht. Vielleicht kann jemand das ja irgendwie mit einem geteilten Land irgendwie lösen. Nein, es ist wirklich auch eine Frage, die unsere Sicherheit hier in Westeuropa fundamental betrifft, die sich gerade hier, ja, die gerade hier entschieden wird.
Das sind ja sehr grundsätzliche Fragen. Dann gibt es natürlich Realpolitik, die in den nächsten Tagen und Wochen ja sicherlich eine große Rolle spielen wird. Wovon gehen Sie aus? Was müsste oder was kann die Ukraine eigentlich überhaupt anbieten, dass es einen Frieden gibt, der einigermaßen akzeptabel für sie ist?
Also so, was sich jetzt abzeichnet, wird es keinen gerechten Frieden geben nach den Vorstellungen von Trump und Putin. Also man muss sich ja klar machen, dass Russlands Kriegsziele unverändert sind. Das heißt, die Zerstörung der Ukraine als Staat und Nation. Es wird ein Genozid gerade vollzogen in der Ukraine. Und stellen wir uns jetzt selbst mal vor, dass sozusagen die USA und Russland sich auf irgendeine Demarkationslinie in der Ukraine einigen und die Ukraine unter Druck dem sogar zustimmen, dann wissen wir aus der Geschichte, dass Russland sich an solche Verträge nicht hält. Also selbst wenn die Ukraine dem jetzt zustimmen würde, diesen Krieg einzufrieren, wobei ich den Begriff einfrieren auch nicht mag, weil er eben verdeckt, dass ein Genozid stattfindet in russisch okkupierten Gebieten. Aber selbst wenn sie das tun würde, ist es absolut möglich, ja sogar wahrscheinlich, dass Russland das nicht als Waffenruhe, als Friedensabkommen sehen würde, sondern im Gegenteil als Belohnung der Aggression und als Möglichkeit, weiter Zeit zu kaufen, um sich wieder aufzurüsten und wieder einen erneuten Angriff auf Kiew, auf die nicht besetzte Ukraine zu starten. Das ist das, was Russland in den letzten Jahren, Jahrzehnten, kann man jetzt schon sagen, getan hat. Und wie gesagt, die Kriegsziele sind unverändert. Es geht nicht um einen Waffenstillstand entlang der jetzigen entlang der jetzigen Frontlinien, sondern es geht Russland nach wie vor darum, die Ukraine als souveränen Staat auszulöschen und die Friedensordnung eben zu zerstören.
Trotzdem stellt sich eben die Frage tatsächlich, ob wir Europäer da nicht etwas zu lange gewartet haben, nicht uns zu lange auch verlassen haben, zum Beispiel auf die USA, wenn die jetzt womöglich ausfällt, um zum Beispiel auch das Völkerrecht in Europa oder auch die Freiheit in Europa zu verteidigen, dann bleibt wer eigentlich am Ende? Wer muss es tun?
Es müssten die Europäer tun, aber sie haben schon natürlich recht. Also diese Lücke, die die USA, wenn sich die USA, und danach sieht es im Moment so aus, zumindest zeitweise aus diesem transatlantischen Bündnis zurückzieht, dann ist dort eine Lücke, die Europa nicht so einfach füllen kann. Da, weil Investitionen in Sicherheit, in Verteidigung, in Wehrhaftigkeit, das sind langfristige Investitionen und die sind versäumt worden in den letzten Jahrzehnten und auch selbst nach der Vollinvasion haben zu wenige das in Europa zu einer politischen Priorität gemacht. Zu wenige haben begriffen, dass es wirklich auch um sie selbst geht, um die eigenen Interessen der aller Länder letztlich Europas, die in Frieden und Freiheit leben wollen. Deswegen, ja, ich bin Historikerin, ich kann schwer in die Zukunft schauen, aber ich kann nur sagen, als Staatsbürgerin auch, dass ich hoffen würde, dass das nun wirklich der allerletzte Warnschuss an europäische Politiker und Politikerinnen ist, dass eben dieses Modell Europa lässt sich von den Amerikanern die Sicherheit bezahlen und wir übernehmen keine Verantwortung, dass das eben nicht mehr funktioniert und dass es höchste Zeit ist, dass eben Europa viel mehr Eigenverantwortung übernimmt.
Gleichzeitig ist ja Russlands Aggression eben nicht nur militärischer Art in der Ukraine ganz konkret, sondern wir wissen es auch schon seit Jahren gegenüber Europa, gegenüber dem Westen, auch gegenüber Deutschland, auf hybride Art, über viele, viele, also auch Social Media Accounts, Propaganda und vielem anderen mehr. Das ist ja auch bekannt und wir sehen da ja auch Schulterschlüsse zwischen verschiedenen politischen Kräften und wir erleben eine Öffentlichkeit, gerade auch in Deutschland, die sehr gespalten ist, was die weitere Hilfe für die Ukraine angeht, das Engagement für die Ukraine angeht. Wie erklären Sie sich diese Müdigkeit, die Ukraine zu verteidigen und, wenn ich Ihre Worte richtig verstanden habe, ja nicht nur die Ukraine zu verteidigen, sondern eben auch Völkerrecht, Freiheit und auch die Rolle Europas?
Na, das kann ich, glaube ich, in der Kürze der Zeit nicht in Gänze erklären, aber ich denke, was eine große Rolle spielt, ist, dass viele in Deutschland nicht begriffen haben, wie fundamental die Bedrohung durch Russland für uns alle ist. Wir haben uns in Deutschland gewöhnt an dieses Modell eben, dass Demokratie, dass Sicherheit, dass auch NATO-Mitgliedschaft und die NATO schützt uns schon, dass das etwas irgendwie Selbstverständliches sei, dass man eben nicht selbst verteidigen muss. Also es hat sich eine gewisse Gemütlichkeit breit gemacht. Eine zweite Ursache ist aber auch, dass weite Teile auch der politischen Klasse auch im Grunde genommen der Aufgabe nicht gerecht geworden sind, wirklich angemessen zu kommunizieren, wie groß die Herausforderung ist, dass es eben falsch ist, die ganze Zeit der Ukraine Waffen erst zu spät und zu wenig oder gar nicht zu liefern, sondern dass es im deutschen Interesse ist, die Ukraine zu unterstützen. Weil wenn die Ukraine tatsächlich fallen sollte, dann ist es überhaupt gar keine theoretische Frage oder völlige, ich weiß nicht, Traum- oder Fantasievorstellung, dass irgendwann eben auch Deutschland auf eine nicht-hybride Weise angegriffen werden könnte. Das ist eine reale Option. Das wird auch von Russland sehr offen erklärt, dass es um einen Krieg gegen ganz Europa geht, gegen den Westen insgesamt, gegen die NATO und die entsprechenden Investitionen in Militär, die Mobilisierung der Gesellschaft, die Ideologisierung, die ideologische Vorbereitung auf den Krieg. All das läuft ja bereits. Und es ist tatsächlich erschreckend, wie das auf der einen Seite extrem offen geschieht, wenn man sich russisches Staatsfernsehen anschaut, wenn man sich die Ausgaben anschaut für eben Militär. Auch, wie Sie gesagt haben, die Investitionen in Propaganda, in hybride Angriffe, in Sabotage und trotzdem doch ein weiter Teil der Gesellschaft, das nicht wahrhaben will, nicht glauben will, verdrängt oder natürlich auch einfach diesem Erfolg der russischen Propaganda erlegen ist sozusagen.
Franziska Davis, Osteuropa-Historikerin, über das Schicksal der Ukraine in sehr, sehr schwierigen Zeiten für dieses Land und auch über die Rolle Europas und Deutschlands. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch. Danke.
Vielen Dank.
So, und jetzt auf zur Berlinale, hier bei Fazit der Kultur vom Tage. Ich war heute am Potsdamer Platz in Berlin. Übrigens, bei der Berlinale werden auch einige Filme aus der Ukraine gezeigt, auch Dokumentationen, unbedingte Empfehlung. Noch bis zum Sonntag läuft sie. Also, ich war am Potsdamer Platz in Berlin, wo wir unser Studio aufgebaut haben und das wichtigste Filmereignis der Republik verfolgen und habe dort zwei Gespräche geführt. Zum einen mit unserem Kritiker, um mehr über Marion Cotillard zu erfahren, die ihren Film im Wettbewerb vorgestellt hat, und um eine deutsche Regisseurin zu treffen und zu befragen, die ihren ersten Kinofilm gedreht hat. Und zwar die Geschichte einer Familie, die an den Umbrüchen in der ostdeutschen Provinz zerbricht und sich dann neu finden muss. Es geht um den Verlust von Jobs und Sinn, es geht um den Versuch aufzusteigen, etwa mit einem Hausbau, und die Erfahrung des Scheiterns. Und es geht um zwei Brüder, die von ihren Eltern keine Aufmerksamkeit bekommen, weil die Eltern mit sich selbst beschäftigt sind. Mit der Faust in die Welt schlagen, nach dem Erfolgsroman von Lukas Rietschel. Und die Regisseurin ist Konstanze Klaue.
Schönen guten Tag.
Dieser Film, bevor wir über die Details reden, hat am Ende eine Widmung, nämlich an ihren Vater. Warum?
Der Film ist zum einen Teil einer klassischen Literaturadaption, zum anderen Teil ist er sehr persönlich. Also das war auch der Grund, weswegen ich dieses Buch verfilmen wollte, weil ich mich mehr oder weniger mit der ersten Seite dieses Buches sehr an meine eigene Kindheit erinnert gefühlt habe, an die Situation in diesem Haus mit meinem Bruder auf der Baustelle, sowohl positiv als auch negativ. Und als ich angefangen habe, den Film zu schreiben, ist leider mein Vater gestorben. Und zuerst war ich mir auch gar nicht so sicher, ob ich das jetzt so weiterschreiben kann, weil ich natürlich davon überwältigt war und im Trauerprozess war und dann am Ende gemerkt habe, dass es mir ehrlich gesagt sehr gut getan hat. Also nicht nur mir persönlich, sondern es hat auch tatsächlich dem Film gut getan, dem nochmal eine andere Tiefe zu geben und nochmal mehr eine andere Dringlichkeit, ihn auch wirklich machen zu müssen. Ergeben tatsächlich, dass wir eigentlich aus produktionellen Gründen in dem Haus meines Vaters gedreht haben, weil nachdem er gestorben ist, stand das Haus leer. Und das war immer das Haus, was ich im Kopf hatte, als ich das Buch gelesen habe, als ich das Drehbuch geschrieben habe. Wir haben dann da drin gedreht und dadurch wurde der Film nochmal irgendwie persönlicher und näher und intensiver. Und für mich war das dann irgendwie klar, ich muss meinem Vater diesem Film widmen. Also auch, weil ich mich natürlich manchmal auch gefragt habe, was würde der jetzt denken darüber, dass wir hier drehen? Und ein Stück weit ich natürlich auch eigene Erinnerungen reinpflanze oder reingepflanzt habe in diese fiktive Geschichte und die Geschichte des Romans.
Sie stammen aus Ost-Berlin, sind in den 90ern groß geworden, in den 2000ern erwachsen, wenn man so will, oder vielleicht in den 90ern schon beginnend, Jahrgang 85, sind also ähnlich von der Generation wie Lukas Rietschel, der eben ja in der ostsächsischen Provinz groß geworden ist, vielleicht auch mit ähnlichen Problemen konfrontiert war. Und es wirkt als, so wie Sie darüber sprechen, als ein sehr, sehr persönlicher Film für Sie selbst. Welche Parallelen sehen Sie in dieser Geschichte, wo eben diese Elterngeneration, die mit dem Mauerfall, mit all den heftigen sozialen Problemen, die danach gekommen sind, gerade auch für bestimmte Berufsgruppen kämpfen mussten, oft für ihre Kinder nicht wirklich da waren, mit sich selbst beschäftigt war, mit ihren eigenen Krisen, ihrer eigenen Lebenskrise. Welche Verbindung sehen Sie da zu sich?
Die Erfahrung ist genau die, die du gerade beschrieben hast, dass diese Generation Ost mit Eltern aufgewachsen ist, die sehr damit zu kämpfen hatte, mit einer Neuumorientierung, mit einer Orientierungslosigkeit, mit einer ganz konkret mit Arbeitslosigkeit, mit Umschulungsmaßnahmen. Und zwar, das bedeutet nicht immer, dass es, also es soll gar nicht immer so eine Opferperspektive sein. Es hat auch in gewisser Weise was ein Selbstverständnis. Also ich habe es gar nicht anders gekannt. Bin ehrlich gesagt auch sehr, sehr lange davon ausgegangen, so ist das nun mal. So sind Eltern. Eltern sind einem etwas peinlich. Auf Eltern kann man sich nicht verlassen. Eltern sind nicht diejenigen, die mir meine Zukunft weisen werden. Und war dementsprechend wahnsinnig überrascht, dann festzustellen, als ich dann in Osnabrück und in Köln studiert habe, dass das nicht stimmt, dass das gar nicht unbedingt normal ist, sondern dass es normal ist für eine Seite Ost. Und das hat mich interessiert. Und dann habe ich angefangen, diese ganzen Bücher zu lesen, die so mit, ich sag mal, oder ich glaube, es war vor allem mit Jana Hensels Zonenkinder auf den Markt kam und nicht nur diese Elterngeneration beschrieben hat, sondern er auch ganz doll sich beschäftigt haben mit dem Gefühl eines Verlustes von Heimat. Dieses Gefühl, nicht richtig anzukommen, keinen nicht richtig definieren zu können, was ist Heimat, wo sind meine Wurzeln, dieses Wurzellose, das ist etwas, was sich nach wie vor weiter vorträgt. Und das finde ich spannend.
Das ist eben auch die Frage, ne? Welche Antworten gibt eventuell dieser Film oder gibt Hinweise darauf, um zu verstehen, wie diese Region gerade jetzt auch im Osten Sachsens, die ja von wirtschaftlichem Wandel extrem betroffen war. Also da reden wir natürlich über das Ende des Kohlebergbaus, da reden wir über viele andere Industriezweige, die eingegangen sind. Viele Menschen sind weggezogen, das sieht man ja auch im Film, wie die Schule dann irgendwann verlassen ist und dann plötzlich kommen globale Migrationsbewegungen, die Schule wird zu einem Flüchtlingsheim. Das löst wiederum Debatten, Aggressionen dort in der Gegend aus. Wir stehen jetzt auch kurz vor einer Bundestagswahl, in der wir vielleicht doch sehen werden, dass die politischen Spannungen nicht gerade weniger geworden sind, auch im Jahr 2025 nicht. Also was kann man vielleicht aus diesen Geschichten, aus dieser Geschichte lernen, auch über politische Lagen heutzutage?
Was ich wichtig fände und was ich versucht habe in dem Film auch zu tun, ist einen Fokus nicht zu sehr auf diese Migrationsfrage zu legen und mich nicht nur darauf zu konzentrieren, also mich nicht nur mit den Auswirkungen zu beschäftigen, sondern mich auch ein Stück weit mal darauf zu konzentrieren, woher kommt's, wie entsteht es. Und der Film ist kein Erklärfilm, der Film ist eine Zustandsbeschreibung und ich finde es auch wichtig, immer wieder zu sagen, dass es nicht die Schablone ist einer Familie und zwangsgebend müssen alle Kinder, die so aufwachsen, landen dann im Rechtsradikalismus. Auf keinen Fall. Also es ist natürlich auch schon spezifisch in der Gegend und auch, es kommt immer darauf an, wen trifft man. Ne? Also und das finde ich wichtig in dem Film zu beschreiben. Es ist auch, manchmal ist es ein Zufall. Wen findet man, der einem das Gefühl gibt, vor allem Philipp ist es ja erstmal.
Der ältere, der beiden Jungs.
Der ältere der beiden Jungs, der nun irgendwie zufällig auf diese Clique trifft und dort irgendwie ein Ventil und eine Zugehörigkeit findet, die er eben in seiner eigenen Familie nicht mehr spürt. Was ich aber tatsächlich wichtig fand, ist eben dieses Thema Migration mal ein Stück auszuklammern, beziehungsweise den Geflüchteten als Feind oder als unsichtbaren Feind zu zeigen und vielleicht aber auch mehr oder weniger zu zeigen, ist der überhaupt existent? Oder ist es nicht vielmehr die Wut auf sich selbst, auf das eigene Land, auf die eigenen Zustände? Funktioniert das nicht fast wie so ein Spiegelbild? Das fand ich wichtig. Was ich mir wünschen würde tatsächlich, auch von der Politik, wäre sich mal darauf nicht zu sehr zu stürzen, sondern sich tatsächlich mit diesem wirklichen Problem, mit den Sozialen, nicht den wirklichen, weil natürlich ist es ein Problem, aber ich glaube nicht für die große Masse. Ich glaube, dass die sozialen Probleme viel, viel größer sind und die finden meiner Meinung nach zu wenig Beachtung.
Warum setzen die sich fort von Generation zu Generation? Also du hast es gesagt, du bist Jahrgang 85, noch ein paar Jahre älter auch als Lukas Rietschel, der, glaube ich, auch nach dem Mauerfall geboren ist, überhaupt erst.
Ne? 96, ich glaube 9 Jahre.
Ja. Und dennoch diese Geschichte wiedererzählt, die du vielleicht erlebt hast. Ich bin gegangen 76, auch aus dem Osten. Bei mir lief das familiär ein bisschen anders, weil meine Eltern sozusagen beruflich und sozial sehr viel stabiler waren. Auch mein Umfeld war sehr viel stabiler. Aber diese Geschichten kann ich aus dieser Zeit auch noch weiter erzählen. Also es scheint sich ja fortzusetzen und die noch Jüngeren dann noch weiter. Wie ist es zu erklären, dass diese Geschichten sozusagen über die Jahre hinweg immer weitergetragen werden, dass so eine ganz bestimmte Entfremdung auch gegenüber einem Gesamtdeutschland, auch gegenüber der Politik, der Demokratie, das Gefühl, nicht vertreten zu sein, nicht gehört zu werden. Warum setzt sich das fort?
Ich glaube, weil es genau das, also erstmal das nicht, weil die Ostdeutschen nach wie vor zu wenig vertreten sind, weil sie die Ostdeutschen nach wie vor in viel zu wenig mitgestalten. Und ich meine, das lässt sich an Zahlen festlegen. Und ich muss auch da sagen, dass ich mir darüber lange nicht bewusst war, weil zum Beispiel meine Tante Professorin war in Marburg und ein Institut geleitet hat und ich dachte, das wäre normal. Ich habe gesehen, okay, erstens als Frau ist es nicht normal und zweitens als Ostdeutsche ist es nicht normal. Sie ist eine von 2%. Und daran wird nichts dran geändert. Und ich weiß nicht, ob man jetzt eine Ostquote braucht, aber ich glaube, man braucht ein ähnliches Bewusstsein, wie man das in den letzten Jahren entwickelt hat für Frauen in Führungspositionen, glaube ich, muss man auch dieses Bewusstsein für Ostdeutsche schaffen. Und ich finde auch, damit es sich tatsächlich auch ein Stück weit vermischt, weil was ja auch oft passiert ist, dass Ostdeutsche über Ostdeutschland sprechen, über ostdeutsche Themen, dass es selten ist, dass man einen Experten für Wirtschaft in der Talkshow zu sitzen hat, der aus Ostdeutschland kommt und eben über Wirtschaft spricht für Westdeutschland und Ostdeutschland, also oder für die Welt und eben nicht nur diesen Stempel Ostdeutsch hat. Und das hat damit natürlich zu tun, dass sie halt zu wenig vertreten sind. Ganz einfach, sie sind zu wenig vertreten. Und das hat viele Gründe. Das hat einfach natürlich auch nach der Wende stattgefunden. Und bisher überträgt sich das immer weiter. Das ist so das eine. Naja, und was auf jeden Fall natürlich irgendwie in der Provinz nach wie vor stattfindet, ist, dass zu wenig Neues entsteht. Und ich denke mal, da, wo zu wenig Neues entsteht, schaut man zu sehr zurück. Oder hat man vielleicht fast nur die Möglichkeit, zurückzuschauen?
Und weil du tatsächlich auch das Thema Frauen angesprochen hast, dieser Film ist ja auch ein Film über unterschiedliche Umgehensweisen mit einer Krise zwischen Männern und Frauen. Also die Männer scheinen ja wirklich ein deutlich größeres Problem damit zu haben, mit der Lage. Und die Frauen versuchen, das Beste irgendwie draus zu machen, lassen sich eben nicht so gehen und nicht so fallen, wie vielleicht viele Männer. Was ist da besonders an dieser Geschichte, an diesen Unterschieden? Man sieht es ja auch gerade in der ostdeutschen Provinz, dass viele Frauen, gerade qualifizierte Frauen, weggezogen sind.
Ja, die Frauen gucken nach vorne, die Männer zurück. Ich weiß nicht, es ist natürlich vielleicht, wenn man sich Familienstrukturen anguckt, es wird ja immer gesagt, ja, die ostdeutsche Frau, die arbeitet und emanzipiert ist, aber letztendlich tut die auch oft beides. Sie arbeitet Vollzeit und kümmert sich aber auch um die Familie und ein Stück weit ist es bei der Familie im Film genauso. Also sie trägt von Beginn an vielmehr die Verantwortung für die Kinder und diese Verantwortung zwingt sie auch zu Entscheidungen. Also das kann ich auch wieder biografisch nur bestätigen. Also meine Mutter hat viele Entscheidungen, berufliche Entscheidungen in ihrem Leben getroffen, glaube ich nicht aus einem persönlichen Wunsch, sondern mit dem Verantwortungsgefühl den Kindern gegenüber.
Kann man sagen, ist das ein ostdeutscher Film? Kann man das so sagen?
Also ich würde es eher mit Nein beantworten. Und zwar, also mir war erstens von Anfang an wichtig, dass ich diese Kodierung ein Stück weit abschwäche. Also mir war es wichtig, dass es ostdeutsche Schauspieler sind, also dass die Sprache authentisch ist. Ich war aber völlig offen gegenüber der Herkunft. Also ich wollte nicht, dass jemand anfängt zu sechseln, wenn es nicht die eigene Sprache war und nicht der eigene Dialekt, sondern ich habe gesagt, ihr sprecht genauso, wie ihr sprechen wollt, gerade weil die Lausitz auch eine Region ist, wo es sich sehr mischt. Und natürlich ist es spezifisch ostdeutsch, auf der anderen Seite habe ich sehr viel rausgenommen, um es lesbar zu machen, weil ich glaube, dass die Problematik keine ist, die nur in Ostdeutschland stattfindet, sondern, und die AfD ist ja auch nicht nur ein ostdeutsches Problem, es bündelt sich dort mehr, weil es einfach im Osten viel mehr Menschen gibt, die weniger verdienen. Aber ich finde es interessant, dass es bisher jedenfalls, was ich an der Reaktion gemerkt habe, sehr gut aufgeht, dass der Film eben auch im Westen gut lesbar ist und dass sich viele dort wiederfinden und viele mir rückgespiegelt haben, so bin ich auch aufgewachsen, das kenne ich. Und das sind immer die Geschichten von Menschen, die aus der Provinz stammen und aus Gegenden, die eben sozial schwächer waren oder sind.
Ja. Konstanze Klau, danke schön für das Gespräch hier am Potsdamer Platz in Berlin. Dankeschön und viel Erfolg mit dem Film. Der startet dann im April,
in den Kinos. April, 3.
Aber jetzt erstmal auf der Berlinale.
Vielen Dank.
Mit der Faust in die Welt schlagen nach dem Roman von Lukas Rietschel. Dankeschön.
Danke auch.
So, und jetzt geht es uns um den Wettbewerb bei der Berlinale. Da, wo ja so ein bisschen die meiste Aufmerksamkeit drauf liegt, Jörg Taschmann. Ihn habe ich auch getroffen am Potsdamer Platz aus unserer Filmredaktion. Drei Filme, die heute an diesem Sonntag zu sehen waren. Unter anderem eine Verfilmung der Schneekönigin mit Marion Cotillard, die passenderweise ins verschneite und eiskalte Berlin dafür gekommen ist.
Es ist, wie gesagt, eine sehr freie Adaptation von der Eiskönigin von Andersen. Und ich war bei der Pressekonferenz mit ihr und sie freute sich eben darüber, dass die Deutschen so tolle Special Effects machen, dass wenn sie einen Film hierher bringt zur Berlinale, der im eisigen Schnee spielt, dass dann auch ganz Berlin im Schnee erstrahlt. Und wir waren heute an so einem Tag, wo man so merkt, dass ein Hang zu Genrefilm auch im Wettbewerb stark zu finden ist. Also das sind keine rein realistischen Geschichten mehr, die hier erzählt werden, sondern sie werden erhöht, mit Magie aufgeladen und im Falle des brasilianischen Films Ultimo Azul, der englische Titel ist The Blue Trail, wird hier von einer sehr real wirkenden nahen Zukunft erzählt, nämlich alte Menschen ab 75 müssen in Kolonien leben, ob sie wollen oder nicht, und die werden dann einfach eingesammelt in irgendeinen alten Droschken, da müssen sie dann sitzen und in diese Kolonien, und die stehen auch schon unter der Vormundschaft der eigenen Kinder. Aber die 77-jährige Theresa, die Heldin dieses Films, die weigert sich. Und so beginnt dann ein ganz ungewöhnliches Roadmovie quer durch ein übergriffig, vorsorgliches, futuristisches Brasilien. Das ist einer der Filme, wo eben Magie und Realismus so einen Weg gehen.
Dann sprechen wir mal über den. Hat der Sie überzeugt? Ist das ein Film, der im Wettbewerb tatsächlich eine gewisse Chance hätte?
Ich glaube, der hat eine sehr gute Chance für die Hauptdarstellerin, weil das ist schon eine schöne Geschichte, wie sie sich dagegen wehrt. Also man ist dann zum Beispiel auch gezwungen, man verliert so ein bisschen die Würde so als alter Mensch. Am Anfang bekommt sie noch eine Auszeichnung. Wer in diese Kolonie muss, der muss zum Beispiel eine Windel tragen, ob er will oder nicht. Und sie flieht dann einfach und trifft dann eine Nonne, die digitale Bibeln verkauft, aber eigentlich gar nicht an Gott glaubt. Also da ist viel Potenzial auch für Komik drin. Und das Interessant ist, das hat so ein halbes Science-Fiction-Element, nämlich wir wollen die Alten nicht mehr, die müssen weg, die müssen in Kolonien, damit die Jungen arbeiten können und die Alten den Jungen nicht die Arbeit wegnehmen. Das ist aber in einem heutigen Brasilien gefilmt, was absolut realistisch aussieht.
Die ersten vier Tage sind jetzt schon rum. Wo steht dieser Wettbewerb, wenn wir Sie jetzt diesen heutigen Tag sich anschauen?
Ich glaube, der heutige Tag war eher durchwachsen, weil die beiden anderen Wettbewerbsfilme haben mich jetzt nicht durchgehend überzeugt. Über den dritten Film, eigentlich so eine Comic-Verfilmung, eine belgisch-italienische Reflection on a Dead Diamond, müssen wir nicht weiter reden. Der ist einfach total misslungen. Da gibt es viel bessere Comic-Verfilmungen in den letzten Jahren. Der spielt so ein bisschen mit den Diabolik-Filmen aus Italien, aber ist bei weitem nicht so gut. Dann ist natürlich der Film, wo ein Star nur noch wieder auf der Berlinale war, natürlich La Tour de Glace, den wir ja schon erwähnt haben. Da sind wir bei Marion Cotillard. Und sie hat dann auch der Pressekonferenz auch erzählt, wie sie sich so auf so eine Rolle vorbereitet. Ich habe mich da eher treiben lassen, noch nicht speziell auf diese Rolle vorbereitet. Natürlich muss ich mir immer Szenen ausdenken, die nicht im Film sind, was meine Figur antreibt, damit das Geheimnis der Figur auch auf der großen Leinwand funktioniert.
Der englische Verleihtitel ist The Ice Tower, also wieder mal ein bisschen anders. Man muss sich so ein bisschen dran gewöhnen an die verschiedenen Titel, die hier bei dieser Berlinale auch kursieren. Also ein durchmischter Wettbewerbstag aus Ihren Worten und noch nicht irgendwie ein Film, der irgendwo auf den Punkt kommt und sagt, das könnte einer sein, der zumindest diskutiert wird.
Also ich würde einfach sagen, dass eben heute trotz Star Power, trotz Marion Cotillard, der Film hatte so eine, der war so ein bisschen sehr kunstgewerblich, dann irgendwie doch sehr künstlich, ein bisschen zäh, sie selbst spielt ein Star, weil es ist noch eine Geschichte vom Film im Film. Es geht um eine junge Vagabundin, die haut von zu Hause ab, landet dann auf einem Filmset und da wird dann gerade eben die Eiskönigin gedreht und dann zwischen diesen beiden Frauen entwickelt sich eine sehr interessante Beziehung. Das hat dann auch sowas ein bisschen von subtilem Horror. Das ist auch insofern wieder ganz interessant, weil genau in diesen Tagen hier erscheinen immer diese Branchenzeitungen auf der Berlinale, dieser Trend festgestellt wurde, dass Regisseurinnen zurzeit gerne Horrorfilme drehen. Und da passt dieser Film so ein kleines bisschen hinein, so leichte Horrorelemente hat es hier in diesem Film auch gegeben. Also ein gewisser Zeitgeist, der wird hier schon getroffen auf der Berlinale mit den Filmen. Aber es war jetzt vielleicht heute nicht so der ganz große Tag für den Wettbewerb, mit Ausnahme des bereits erwähnten brasilianischen Films.
Worauf freuen Sie sich, was jetzt in den nächsten Tagen noch kommt?
Also ehrlich gesagt freue ich mich wirklich auf den neuen Film von Richard Linklater, Blue Moon. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Sein Film Boyhood, der hier mal vor 12 Jahren, glaube ich, auf der Berlinale lief, ist einer der schönsten Filme, die Berlinale nie gezeigt hat. Er hat eigentlich auch das Fiktionskino neu erfunden, in gewisser Weise, weil es eine Langzeitbeobachtung in der Fiktion war. Da hat er mehrere Jahre einen jungen Mann beobachtet, bis der dann ein junger Mann wird. Und deswegen hoffe ich einfach auch, dass Richard Linklater dieses Jahr auch einen ganz besonderen Film mitbringt.
Wir sind gespannt. Jörg Taschmann, am Potsdamer Platz in Berlin, wo ich ihn getroffen habe, in unserem Studio bei der Berlinale. Wir sind mittendrin und alles dazu natürlich auch in der Deutschlandfunk-App oder unter deutschlandfunkkultur.de. Wir berichten ausführlich, Fragen stellen vor und werden einiges zu berichten haben. Da freue ich mich schon drauf.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit Christine Jensen.
Die US-Rocksängerin Sheryl Crow hat eigenen Angaben zufolge ihren Tesla verkauft. Damit will sie gegen das Bestreben von Tech-Milliardär und Tesla-Eigner Elon Musk protestieren, staatliche Mittel für den öffentlichen Rundfunk zu kürzen. Auf ihrem Instagram-Account postete die 63-Jährige ein Video, auf dem zu sehen ist, wie ein Tesla auf einem Transporter steht und weggefahren wird. Crow winkt dem Fahrzeug lächelnd hinterher. Dazu schreibt die mehrfache Grammy-Gewinnerin: Es kommt der Zeitpunkt, an dem man sich entscheiden muss, mit wem man sich verbünden will. Auf Wiedersehen, Tesla. Dazu läuft Time to Say Goodbye von Andrea Bocelli. Das Geld aus dem Verkauf spendete Crow dem Post zufolge an den öffentlichen und nicht kommerziellen Rundfunk National Public Radio NPR. Dieser werde von Musk bedroht, schreibt sie. Musk hatte sich unter anderem auf Twitter dafür ausgesprochen, die finanzielle Unterstützung des Staates für NPR zu kürzen. US-Präsident Donald Trump hat Musk und sein Team damit beauftragt, die Regierungsausgaben auf den Prüfstand zu stellen und zu kürzen. NPR wird vor allem aus Sponsoring und Spenden finanziert, bekommt aber auch Zuwendungen vom Staat. Die Skulptur L'Âge Mûr, das reife Alter, stellt eines der Hauptwerke der französischen Bildhauerin Camille Claudel dar. In Bronze wird ein Lebenszyklus eingefangen, verkörpert von drei Personen, darunter einer jungen Frau. Es existieren nur wenige Exemplare des Kunstwerks, eines wurde heute in Orléans versteigert. Die Bronzefigur war in einer seit über 15 Jahren verlassenen Wohnung am Fuße des Eiffelturms entdeckt worden. Sie war unter einem Bettlaken versteckt. Jetzt erzielte sie beim Auktionshaus Philokal 3,1 Millionen Euro. Zuvor war das Werk auf 1,5 bis 2 Millionen Euro geschätzt worden.
Christine Jensen mit den Kulturnachrichten. Vielen Dank. Durch das sehr kalte Berlin ist mein Kollege Tobi Müller, der Kritiker, gefahren, um aus der Schaubühne zu uns zu kommen hier ins Studio, um zu berichten über einen ganz besonderen Abend in der Regie von Lilia Ruprecht, nämlich Angriffe auf Anne von Martin Krimp. Herr Müller, wer ist Anne?
Anne ist natürlich wir. Anne sind ganz verschiedene Figuren, über die gesprochen wird, um die umkreist wird. Es gibt Anne eigentlich nicht so richtig auf der Bühne und man erfährt das schon ganz am Anfang. Man sieht so diese alten Anrufbeantworteranzeigen, vielleicht können Sie sich erinnern, Wladimir Balzer.
Die Älteren unter uns erinnern sich dunkel.
Die Älteren unter uns, die dann runtergezählt wurden, wie viele Nachrichten auf dem AB waren, wie wir gesagt haben. Und da ist eine Nachricht wahrscheinlich von einer Mutter, von Anne, und da wird diese Frage eigentlich schon mal gestellt. Wir hören mal kurz rein. So beginnt der Abend.
Anne, hier ist Mama. Deine Postkarte ist da. Sieht ja sehr schön aus. Und das Foto, bist das wirklich du? Es ist nur so, Anne, dass wir dir leider kein Geld schicken können. Ich habe mit Papa gesprochen und er sagt, nein, auf gar keinen Fall.
Kein Pfennig mehr, dass du es klipp und klar sagst.
Ich sag dir ja, ich sag dir ja.
Also man könnte sagen, das ist eine Art Krimi, der da schon auch drinsteckt. Ist Anne die verlorene Tochter, die unauffindbar ist? Das ist eine Art Krimi-Dramaturgie. Es sind 17 Szenen, Szenarien heißt es eigentlich, die manchmal gar nichts miteinander zu tun haben. Sie könnte auch eine Terroristin sein, eine Kriminelle in anderen Konstellationen, eine Liebhaberin, eine Künstlerin. Mal sprechen so Kritikerinnen über sie. Das ist sehr schön gemacht. Das sind drei Schauspieler, die sich da die Rollen auch immer wieder teilen. Jule Böwe, Kai Bartholomäus Schulze und Marcel Kohler. Sehr sehr musikalisch unterstützt von Fabian Ristau. Und das Ganze ist natürlich schon auch gedacht als eine Art, jetzt muss man wieder tief in die 90er kommen, so als eine Art Medienkritik.
Ne? Das ist nämlich aus den 90ern, von 1997, genau. Ist wirklich schon fast historisch eigentlich.
Es ist historisch und das kam mir zumindest vor, das mag jetzt in meinem Alter liegen, weil ich 97 wirklich schon gesehen habe, jetzt nicht das Original in London natürlich, aber es war ein Stück, was schon öfter mal gespielt wurde damals. Martin Crimp war ja schon damals eigentlich einer der älteren jungen wilden Briten und er hat auch nicht so sozialrealistisch geschrieben wie die Kollegen von Shoppen und Ficken und wie die Stücke dann alle hießen, die ja groß wurden auch hier in Deutschland. Aber das kommt schon immer wieder zurück. Also es ist eine Art Leiden an einer Zukunft, die da erst gerade begonnen hat. Die kommt uns schon bekannt vor. Ne? Big Brother war in den Startlöchern. Wir haben viel in der Kunst über Tracy Emin gesprochen, wo das ganze Leid, die Biografie, der Schmerz in die Kunst gekommen ist. Sie hat einen Turner Prize damit gewonnen. Wir haben Pulp-Movies wie Pulp Fiction von Tarantino geguckt und so weiter. Also der Schmerz und das Harte, wenn man so möchte, wurde schon sehr eine Commodity auf Englisch jetzt. Wie sagt man das auf Deutsch? Eine Ware. Ne? Und dieses Leiden steht schon im Zentrum dieser Satire, die es auch ist. Es ist ja kein moralisches Stück, aber so rein medientheoretisch kommt mir schon vieles ein bisschen veraltet vor, ist aber sehr toll inszeniert von Lilia Ruprecht, muss man sagen.
Das sind 17 Szenen, haben Sie gesagt, 17 oder Szenarien, das ist ja auch so ein etwas älterer Begriff.
War schon
entscheidet
damals
sich der Abend für einen Schwerpunkt oder sind das 17, die mehr oder weniger gleichberechtigt nebeneinander stehen oder nacheinander stehen?
Die kommentieren sich manchmal so ein bisschen und man merkt aber, dass die Regisseurin so ein bisschen Respekt davor hat, die ganze alte Medientheorie da ein bisschen mitzuschieben. Es gibt auch eine Szene, wo ich klar sagen würde, das sind jetzt so ein bisschen schleimige Drehbuchautoren, die sich über diese Anne unterhalten und dann ist sie auf dem Bett und das blonde Haar ergießt sich quasi über die Bettdecke und so. Sie ist schon ziemlich schlüpfrig, darüber macht sich aber auch Martin Crimp deutlich lustig, wenn man möchte. Es ist auch eine Metafiktion, es ist auch ein Stück über das Schreiben, über kulturelle Produktion, wie entstehen Filme, wie entstehen Geschlechter- und Frauenrollen und so weiter. Das ist schon, war schon sehr weit vorne damals, aber ich glaube, wenn man die Metafiktion dann wegnimmt, also das ist ein Stück über das Stück schreiben, über unsere Sehgewohnheiten, wie gucken wir eigentlich überhaupt auf Figuren? Es ist relativ komplex, in einfache kleine Formen gegossen, diese 17 Szenen, wenn man das zurücknimmt, geht vom Stück auch ein bisschen was verloren. Also es ist Mama auch, ich denke jetzt mal, wer das Stück nicht gelesen hat wie ich und so alt ist wie ich, hat vielleicht die liebe Mühe, da ab und zu mal durchzusteigen.
Und textlich, weil wir gerade über Alter und Generation gesprochen haben, das sind 28 Jahre, ich habe im Kopf nochmal nachgerechnet, also deutlich über eine Generation her, wo ja auch der technische Zustand der Welt noch ein anderer war, wo die Digitalisierung ganz am Anfang stand. Mhm. Ist das auch sozusagen auch ein historisches Stück über die 90er Jahre, über die Anfänger einer Mensch-Maschine-Entfremdung?
Ja, also in der Digitalisierung könnte man jetzt den auch ein bisschen prätentiösen Satz formulieren, Wladimir, dass die 90er Jahre die Antike unserer Gegenwart waren. Ne? Auch wenn wir noch nicht alle
klingt erstmal gut.
Oder? Auch gut. Wenn wir noch nicht alle am Handy waren, könnte man sagen, dass schon viele mediale Verhaltensweisen da natürlich einstudiert wurden und Crimp hat die ein bisschen besser gespürt, glaube ich, als andere, was das heißt. Ne? Also was heißt es, wenn die eigene Biografie zu Ware und zum Körper wird? Das sehen wir jetzt quasi milliardenfach auf Social Media. Wir wissen, dass wir davon krank werden. Wir wissen, was es heißt für die politische Bildung und so weiter. Also bei allem Segen, der über uns gekommen ist, sehen wir natürlich auch die Hölle, die daraus entstanden ist. Und ich glaube, ein Teil davon ist in diesem Stück. Von daher hat es seherische Qualitäten. Es ist auch richtig, das wieder mal aufzuführen. Aber mir fehlt da so ein bisschen, wie gesagt, nicht der Humor. Der ist schon da in der Schaubühne. Aber das Verständnis dafür, wie das auch ein Stück über Kunstproduktion ist. Ne? Also wie man sich da selber als Kulturschaffender immer wieder an der Nase nehmen muss. Das ist so ein bisschen im Hintergrund, aber man kann sich trotzdem sehr gut unterhalten. Es sind einfach auch drei ganz tolle SchauspielerInnen, wie so oft in der Schaubühne.
Allein das wäre ja auch ein Anlass, da hinzugehen und sich das Ganze anzuschauen. Die Angriffe auf Anne von Martin Crimp in der Regie von Lilia Ruprecht, für uns gesehen von Tobi Müller, der auch ein Stückchen in seine eigene Biografie zurückgeschaut hat. Dankeschön dafür.
Danke auch.
So. Und vom Theater in Berlin nach Oberhausen in eine ganz besondere Ausstellung mit Fotografien von Künstlerinnen, nur von Frauen. Viele bekannte Namen darunter und das Ganze fotografiert von einer, ja, ebenso ziemlich bekannten Fotografin, nämlich Angelika Platen. Sabine Oelze hat sich für uns umgeschaut.
Eine Frau im dunklen, eleganten Anzug, das Haar kaum mehr als ein Flaum, der Blick müde in sich gekehrt, in der Hand eine Zigarette. Hanne Darboven, 2001, fotografiert von Angelika Platen.
Nach einer stündigen Sitzung mit mittelguten Fotos, mit Hemd- und Hosenträgern und eine Zigarette nach der anderen rauchend, habe ich sie dann endlich gebeten, sich unter dieses Oberlicht zu stellen. Und vielleicht macht dieses Oberlicht, welches ihr auf den kahlen Kopf fällt, vielleicht ist dieses Oberlicht so wichtig gewesen für die Erscheinung, diese traurige Erscheinung, die ja von Krankheit gezeichnet schon ist.
Platen hält die berühmte Konzeptkünstlerin in Schwarz-Weiß fest. Sanftes Licht fällt auf sie herab. Ein Bild der Verwundbarkeit und des Stolzes. Entstanden in Darbovens Hamburger Wohnung zu einer Zeit, als sie bereits an Krebs erkrankt war. Daneben ein Bild aus dem Jahr 1969. Eine schüchterne Darboven, noch am Beginn ihrer Karriere, posiert vor ihren Zeichnungen mit endlosen Kästchen und Zahlen.
Da war sie noch frisch und jung. Wir waren ja, ich glaube, sie war 2-3 Jahre älter als ich. Also wir waren beide in einem Jahrgang ungefähr. Und da war sie nicht krank, da war sie sehr, sehr gesund.
Seit den 1960er Jahren begleitet die in Berlin lebende Fotografin Angelika Platen die Kunstszene mit ihrer Kamera. Ob Josef Beuys mit Hut und Weste oder Gerhard Richter verträumt auf einem Hocker vor einem seiner Gemälde, ihre Aufnahmen wurden zu Ikonen. Doch Jahrzehnte später stellt Platen nach Familienpause und Frankreichaufenthalt fest, Künstlerinnen fehlen in ihrem Archiv.
Da habe ich meine Fotos durchgeschaut und habe also festgestellt, dass ich in der ersten Phase, in den 60er, 70er Jahren, in meiner ersten Phase, nur 5 Frauen fotografiert habe. Und es gab damals nicht sehr viele Frauen.
Aber es gab welche, nur waren sie nicht sichtbar. 3 ihrer frühen Künstlerinnenporträts hängen jetzt in der Ausstellung »Meine Frauen« in der Ludwigsgalerie Oberhausen. Hanne Darboven, Rune Mielz, Bridget Riley. Als Platen in den 2000ern wieder zur Kamera greift, sind Künstlerinnen immer noch unterrepräsentiert. Deshalb trifft sie sich gezielt mit bedeutenden Vertreterinnen. Sie fotografiert unter anderem Marina Abramović, Sylvie Fleury, Isa Genzken. Einige damals am Anfang der Karriere.
Es gehört einfach heute dazu, dass sie mit, wenn sie bekannt sind, dass sie mit dabei sind. Bei den Platen-Artists, so habe ich sie genannt.
Platen beobachtet genau, wie sich Künstlerinnen vor der Kamera geben. Sie entdeckt Unterschiede. Während Männer oft ihre gewohnte Pose beibehalten, experimentieren viele Frauen mit ihrem Erscheinungsbild. Marie-Jo Lafontaine dreht sich im Profil weg. Pola Sieverding posiert mit Boxhandschuh. Donata Wenders verbirgt ihr Gesicht hinter einer Haarsträhne. Andere greifen in die Verkleidungskiste.
Ich würde sagen, es gibt 2 Frauen, die sich für mich wirklich während der Sitzung verkleidet haben und immer wieder neue Sachen aus dem Fundus geholt haben und sich was anderes angezogen haben. Und ich glaube schon, dass das sehr typisch für Frauen ist. Und bei Männern ich eigentlich nicht unbedingt.
Ab 2016 beginnt eine neue Phase in ihrem Werk. Der entscheidende Impuls kommt durch die MeToo-Debatte. Platen wechselt ins Digitale und fotografiert nun in Farbe.
Da habe ich mich doch dafür entschieden, ein ganzes Jahr lang nur Frauen zu fotografieren. Das war wirklich ein fester Entschluss. Und habe ein Jahr lang überall Termine gemacht, nur mit Frauen, nur mit weiblichen Künstlerinnen.
Platen stellt immer einen Bezug zum Werk der Porträtierten her. Monica Bonvicini sitzt hinter einer ihrer glänzenden Kettensägenskulpturen, lässig, nachdenklich. Das Porträt von Annette Kelm zeigt die Künstlerin vor rotem Hintergrund mit einer korallenfarbenen Pflanze neben sich. Ihr Blick sachlich distanziert, ganz im Stil der eigenen Fotografien. Meine Frauen nennt Angelika Platen augenzwinkernd und auch stolz diese Porträts.
Liebevoll vielleicht nicht, aber doch ein empathisches Verhältnis, nicht? Dass man sich gegenseitig irgendwo herzlich begegnet, nicht? Das ist ganz wichtig.
Platen gibt ihren Protagonistinnen Raum, sie selbst zu sein, Zweifel zu zeigen. Das Thema trifft den Nerv der Zeit. Geschlechtergerechtigkeit in der Kunst, Sichtbarkeit von Künstlerinnen. Die Ausstellung in der Ludwigsgalerie Oberhausen trägt dazu bei. Ein kleiner, aber wichtiger Beitrag, der den Blick auf Frauen lenkt. Fotografiert von einer Frau.
Sabine Oelzer über die Fotos von Angelika Platen jetzt also zu erleben. Wir haben es gehört, in Oberhausen da im Schloss. Und in die Feuilletons vom 17. Februar schaut für uns Lotta Wieden.
Es war eine Rede, die schockierte. Auf der Münchner Sicherheitskonferenz überzog US-Vizepräsident Vance die Europäer mit Vorwürfen. Dreist, ja, verstörend klang das in den Ohren vieler ZuhörerInnen, aber, so Detlef Esslinger in der Süddeutschen Zeitung, dumm war das nicht. Vielmehr sei Vans Rede ein einziger Trick gewesen. Ein Trick, den Populisten und Autoritäre seit Jahren anwenden, weil sie beste Erfahrungen mit ihm gemacht haben. Das Prinzip laute: Wirf den anderen exakt all das vor, was du selber tust. Das verwirrt sie, bringt deine Gegner in die Defensive und gibt dir Hoheit über die Begriffe. Denn, so Esslinger, eine Debatte wird nicht von dem gewonnen, der die besseren Argumente hat, sondern von dem, der die Begriffe besetzt. Die Frage aber, warum der Yale-Absolvent J.D. Vance eine solche Rede hielt, warum er auf einer Sicherheitskonferenz die Gefahr durch Russland und China klein und angebliche Bedrohungen der Meinungsfreiheit in Europa hochredete, erörtert Detlef Esslinger so. Die Antwort könnte beispielsweise in einer Bemerkung versteckt sein, in der er die Debatte über die NATO-Beiträge der Mitgliedstaaten im Grunde für sekundär erklärte. Wie wollen Sie überhaupt über solche Budgetfragen nachdenken, hatte Vance gefragt, wenn wir gar nicht wissen, was wir eigentlich verteidigen? Die Antwort, so Esslinger weiter, könnte auch in Vans Hinweis auf gewisse EU-Kommissare enthalten sein, die bestimmten digitalen Netzwerken wegen der Verbreitung von Hass mit Abschaltung drohen. Wie hatte Vans bemerkt? Wenn ihr vor euren eigenen Wählern davonlauft, kann Amerika nichts für euch tun. Letztlich sei all dies nichts anderes als eine Drohung. Entweder dürfen Männer wie Musk in Europa ungestört ihre Geschäfte machen oder das war's mit der NATO. Das Wesen der meisten Zweideutigkeiten ist, schreibt Esslinger, dass sie eindeutig sind. Gut zugehört, Detlef Esslinger in der SZ. Bevor wir hier aber gleich zur Filmkunst wechseln, es ist schließlich Berlinale, noch ein kurzer Blick in die Taz, wo Friedrich Küppersbusch kurz vor den Wahlen rasch noch einen prüfenden Blick auf Linke, BSW und SPD wirft. Frage der Taz? Die Linke hat das BSW in vielen Umfragen überholt. Leben Totgesagte länger? Küppersbusch? Wagenknechts Programm bietet einen Mix aus Zutaten, die einzeln auch in jeder anderen Imbissbude zu haben sind. Bleibt die Person Wagenknecht mit dem unterschätzten Effekt, dass die Linke nicht nur um sie ärmer, sondern auch attraktiver wurde. Man weiß gar nicht, wer alles aus der SPD austreten müsste, damit die auch so einen Neustart hinlegte. Kein Fan von Sarah, Friedrich Küppersbusch in der Taz. Währenddessen zermartert sich die Welt das Hirn über das neue Album der Sängerin und YouTuberin Shirin David. Titel: Schlau, aber blond. Ist das jetzt feministisch zu verstehen oder? Weltautor Dennis Sand ist nicht ganz sicher. Dabei, so Sand, sei Shirin David ja tatsächlich eine gute Sängerin, wenn sie denn will. Und alle schreiben über die Berlinale. Einsamer Spitzenreiter hier, wenig überraschend, der Berliner Tagesspiegel mit 11 üppig besprochenen Filmen auf 7 Seiten Berlinale-Spezial. Wir aber enden hier mit einer Frage zur Verfügbarkeitsheuristik. Nie gehört? Der Begriff stammt, wie wir in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung lesen dürfen, von dem 2024 verstorbenen Psychologen und Nobelpreisträger Daniel Kahneman. Die Verfügbarkeitsheuristik besagt, dass die Überzeugungen von Menschen maßgeblich von den Ereignissen geprägt werden, die sie am einfachsten aus dem Gedächtnis abrufen können. Warum das in der aktuellen Migrationsdebatte nicht immer hilfreich ist und wie wir da kurz vor dem Ankreuzen der Wahlzettel wieder herausfinden, lesen Sie bitte selbst. Wir wünschen schon mal eine gute Woche.
Lotta Wieden mit den Feuilletons des 17. Februar. Und das war Fazit, die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer, jede Nacht im Radio und immer auch als Podcast, unter anderem in unserer Deutschlandfunk-App.